Deutschlandfunk Interview.
Wir wollen jetzt aber vor allem über die Perspektiven für die Ukraine sprechen. Und dazu begrüße ich Nico Lange, Politikwissenschaftler und Politikberater. Viele Jahre hat er das Büro der Konrad-Adenauer-Stiftung in Kiew geleitet, war Leiter des Planungsstabes im Bundesverteidigungsministerium und ist jetzt verantwortlich für die Zeitenwende-Initiative bei der Münchner Sicherheitskonferenz. Guten Abend, Herr Lange.
Guten Abend.
Sie haben gerade mitgehört in dem Beitrag, wenn Sie auf das Treffen blicken heute, ein gutes Zeichen für die Ukraine?
Ja, die Symbolik ist stark. Und dass die Außenminister sich in Kiew treffen, gibt, glaube ich, auch vielen Ukrainern ein Zeichen der Hoffnung. Aber die EU muss jetzt auch über die Worte hinaus die Dinge liefern und weiter an dieser Aufgabe wachsen, die Ukraine in ihrem Abwehrkampf gegen Russland zu unterstützen. Und da gibt es sehr viel zu tun.
Starke Symbolik, aber auch mehr als Symbolik?
Ja, ich habe den Eindruck, heute ging es vor allen Dingen darum, das Signal zu setzen, dass die EU da ist und dass die EU es ernst meint und dass die EU den Fehler von 2014, als man auch über europäische Perspektiven gesprochen hat und dann aber nicht da war, als Russland ernst gemacht hat, dass man diesen Fehler nicht wiederholen will. Aber es ist natürlich jetzt schwierig, von diesem Außenministertreffen aus klare Signale zu verstehen in Richtung Industrieproduktion für Munition und Ausrüstung und Waffen. Darauf kommt es gerade sehr stark an. Und wenn Regierungsvertreter dort etwas fordern, dann fragt man sich, von wem fordern die das eigentlich? Also es sind doch die verantwortlichen Regierungen der Europäischen Union vertreten und die müssen diese Dinge nicht nur fordern, sondern sie müssen sie jetzt umsetzen.
Sie sprechen 2014 an, die Zeit nach der Maidan-Revolution, als dann auch von Russland die Krim annektiert wurde und Teile der Ostukraine. Jetzt sagen Sie, die EU will zeigen, dass sie da ist. Hoffnung machen bei der Bundesaußenministerin heute in Kiew, da klang das so.
Die Zukunft der Ukraine liegt in der Europäischen Union, in unserer Gemeinschaft der Freiheit. Und die wird sich bald erstrecken von Lissabon bis Luhansk.
Von Lissabon bis Luhansk. Und die Ukraine ist seit Juni 2022 offiziell Beitrittskandidat. Welche Perspektive hat die Ukraine, wenn wir mal einen Zeitrahmen abstecken für die Europäische Union?
Ja, was die ukrainische Beitrittsperspektive betrifft, ist es so, dass die Ukraine die Kriterien erfüllen muss, die alle Beitrittskandidaten erfüllen müssen. Und das ist für die Ukraine ein harter und weiter Weg. Da wird sie Unterstützung bekommen von der Europäischen Union und von auch Mitgliedstaaten der Europäischen Union. Aber diesen Weg muss sie gehen, wie alle anderen auch.
Also keine Vorfahrt sozusagen.
Ja, ich fände es schwierig, jetzt sozusagen da einen politischen Sonderweg zu gehen. Es gibt auch andere Beitrittskandidaten und wir müssen die Kriterien für die Europäische Union schon ernst nehmen. Aber die Frage ist ja im Grundsatz entschieden. Die Ukraine ist ein Beitrittskandidat, sie wird Mitglied der Europäischen Union werden und hat es jetzt in der Hand, die Kriterien zu erfüllen. Ich finde Lugansk bis Lissabon ein schönes Bild. Zumal Lugansk ja, wie jeder weiß, seit 2014 illegal von Russland annektiert wurde.
Damit genau, also Teil der Ostukraine ist, der besetzt.
Damit ist der Anspruch, Grenzen von 1991, das sind ja auch die wir völkerrechtlich anerkannt haben, ist ja damit formuliert. Aber Putin hat die Frage gestellt, sind wir bereit, die Ukraine dafür so zu unterstützen, dass sie einen Krieg gewinnen kann? Und das ist jetzt die Aufgabe für die Europäische Union. Da geht es um Rüstungsproduktion, da geht es um jährliche Lieferung von Ausrüstung und da geht es auch um Ausbildung. All diese Dinge sind ja besprochen worden. Das sind jetzt die entscheidenden Punkte und das zu einem Zeitpunkt, wo man sich nicht zu 100% darauf verlassen kann, dass die Vereinigten Staaten oder andere den Europäern diese Arbeit abnehmen.
Sie haben jetzt wiederholt angesprochen, dass die Europäische Union liefern muss. Ich würde aber gerne noch einmal ganz kurz bleiben bei den Voraussetzungen sozusagen und Herr Lange Ihnen eine Überschrift vorlesen. Gipfeltreffen im Krieg schürt Kiews Hoffnung auf Europa. Das könnte eine Schlagzeile von heute sein, ist aber eine Schlagzeile vom 2. Februar dieses Jahres, als Ursula von der Leyen mit einem Großteil der EU-Kommission in Kiew war. Es zeigt sich eben, da wird immer wieder Hoffnung geschürt, aber es gibt dann doch wenig Fortschritt. Kann es denn überhaupt irgendeine Art von Fortschritt geben, solange der russische Angriffskrieg dauert?
Ja, ich würde das gar nicht so hart formulieren, dass es keinen Fortschritt gegeben hätte. Dass die Europäische Union im Wert von über 5 Milliarden Euro Waffen, Ausrüstung, Munition, Material an die Ukraine liefert mit der Friedensfazilität. Das ist etwas, das wäre vor einiger Zeit noch unvorstellbar gewesen. Also die EU hat sich da sehr stark weiterentwickelt und tut viele Dinge, die helfen. Und dass der ukrainische Staatshaushalt funktioniert, dass die grundlegenden Funktionalitäten des ukrainischen Staates sichergestellt werden können, das hat ja was mit der makrofinanziellen Hilfe durch die Europäische Union zu tun. Und dass die EU jetzt die Kraft hat, also Frau von der Leyen, Herr Borrell und andere, zu sagen, wir wollen das dauerhaft machen mit der Ukraine-Fazilität, 50 Milliarden Euro die nächsten 4 Jahre und noch mit Friedensfazilität auf Dauer gestellt, 20 Milliarden Euro für Waffen, Munition, Ausrüstung auch für die nächsten Jahre als Sicherheitsgarantie. Das ist eine starke Entwicklung. Ich habe nur den Eindruck, dass Wladimir Putin sehr entschlossen ist, seinen Weg weiterzugehen. Und dass auf die EU dann noch neue Aufgaben hinzukommen. Und man sieht ja schon, dass nicht alle Mitgliedstaaten da so stabil dastehen. Ich will nur sagen, wenn man solche Dinge verspricht, muss man sie am Ende dann auch halten können und muss sie auch durchsetzen können, auch wenn es manchmal schwierig wird.
Zum Beispiel dann eben auch die Dinge halten und liefern. In Sachen Ausbildung haben Sie angesprochen bei der Rüstungszusammenarbeit. Und wenn wir jetzt nochmal auf die Ukraine-Fazilität kommen, da gibt es die eine Säule, das ist im Grunde eine Art von technischer Unterstützung, Zusammenarbeit, das zum Beispiel bei Reformen, bei Reformvorhaben unterstützt wird von europäischer Seite. Das ist wahrscheinlich relativ unkompliziert machbar. Eine andere Säule ist aber auch ganz handfest, dass es um Geld geht, dass Geld, Finanzhilfen zur Verfügung gestellt werden sollen, ebenso wie Darlehen. Nun sehen wir aber, gerade in Europa, ich habe eben Polen angesprochen, da ist gerade Wahlkampf. Es gab einen Streit um die Getreideimporte aus der Ukraine. In der Slowakei deutet sich jetzt ein Regierungswechsel an mit einem dann pro-russischen Regierungschef. Muss sich also dann auch die Ukraine darauf einstellen, dass die Europäische Union ein bisschen mehr wackelt, auch wenn diese Ukraine-Fazilität eben auf die Schiene gesetzt ist, aber vielleicht nicht mehr ganz so schnell vorankommt?
Ja, wir kommen jetzt in eine Phase, wo der breite Konsens, den es gab, über lange Zeit der Ukraine beizustehen, immer mehr weicht einer innenpolitischen Auseinandersetzung in vielen EU-Staaten um die Frage, kann man noch der Ukraine weiterhelfen? Und es gibt natürlich auch Parteien in vielen EU-Mitgliedstaaten, die das Putin-Narrativ wiederholen, ehrlicherweise ja auch bei uns. Und die Auseinandersetzungen sind eben nicht nur die außenpolitischen um die Unterstützung der Ukraine, sondern es sind auch innenpolitische Auseinandersetzungen. Das merken wir jetzt in dieser Phase und das wird sicherlich einiges abverlangen denjenigen, die da jetzt heute auch in Kiew diese Versprechung gegeben haben. Dass die EU unterstützen muss, hat ja aber auch ganz eigene Interessen. Also wenn Sie sich mal anschauen, dass es in den Oblasts zum Beispiel Kharkiv und Dnipropetrovsk ständig Beschüsse gibt und dass es nur wenig Schulen gibt, die über Bunker verfügen. Wenn es keinen Schulunterricht gibt, dann gibt es für die Menschen auch, so sehr sie das auch wollen, weniger Gründe, dort zu bleiben. Und große Bewegungen finden in Europa statt. Also da gehen viele Dinge zusammen, die auch ein Interesse der EU ausmachen, da weiter zu unterstützen. Aber die Zeit ist, wenn wir über Winterschutz sprechen, ja begrenzt. Wir reden jetzt von wenigen Wochen, um die Ukraine winterfest zu machen. Und wir haben im letzten Winter gesehen, wie schwierig das sein kann, wenn Infrastrukturen durch russische Marschflugkörper, durch Luftangriffe beschädigt werden.